Inforadio Podcast.
Es geht um Europa, es geht um Sie. Mit diesem Slogan wirbt die EU für das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013. Vor 20 Jahren hat der Vertrag von Maastricht die Unionsbürgerschaft ins Leben gerufen. Seitdem sind viele Rechte fast selbstverständlich geworden. Zum Beispiel die Freiheit, innerhalb Europas grenzenlos zu reisen, grenzüberschreitend zu arbeiten, zu studieren oder einzukaufen. Doch viele Bürgerinnen und Bürger sehen die Gemeinschaft zunehmend kritisch bis skeptisch, denn die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ist zur Schulden- und Bankenkrise geworden und hat tiefgreifende Veränderungen gebracht. Und immer häufiger wird die Frage gestellt, wie demokratisch ist die Union? Wer entscheidet in Europa? Hat die EU ein Legitimitätsproblem? Herzlich willkommen zum Forum Demokratie auf Abwägen. Wohin steuert die EU? Auf dem Podium begrüße ich Günter Kriechbaum von der CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Hanna Lorenzen hat einen Master in European Studies und arbeitet jetzt als Projektleiterin bei der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Und Claudio Franzius ist Experte für europäisches Recht, war mal in Berlin, jetzt in Hamburg und gerade ausgeliehen an die Universität in Bielefeld. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Und wir sind heute mit der Sendung zu Gast bei der Europäischen Akademie in Berlin. Über Krisen, Probleme und Defizite werden wir gleich noch eine Menge reden. Zunächst aber würde ich gerne von Ihnen allen wissen, was Sie verbinden im Positiven mit der Europäischen Union. Frau Lorenzen, ich beginne mal mit Ihnen als der Jüngsten in der Runde. Was schätzen Sie an der Gemeinschaft besonders?
Also ich kann da natürlich ganz persönlich als allererstes berichten, dass ich mein Studium nicht ohne die Europäische Union in der Art und Weise hätte ausführen können, wie ich es gemacht habe. Ich habe komplett im Ausland studiert, zuerst in den Niederlanden und dann in Großbritannien. Ich glaube, das war einfach keiner Generation vor mir so einfach zu ermöglichen, wie das für mich war. Und da habe ich zum Beispiel am meisten gelernt, Debatten auch ein bisschen abgehoben von meinem eigenen Fokus und von dem Fokus auf mein Umfeld und meine Sozialisierung zum Beispiel zu führen. Und das ist wirklich was, was jetzt sehr abstrakt klingt, aber was ich im alltäglichen Leben spüre und wo ich wirklich merke, da bin ich europäischer geworden, als ich das vorher hätte sagen können.
Günter Kriechbaum, für die Gründungsväter der Europäischen Union, der ja zunächst sehr kleinen Gemeinschaft, muss man sagen, war der Friedensgedanke der entscheidende. Und dieser Friedensnobelpreis für die EU im letzten Jahr hat ja genau daran auch noch mal erinnert. Die Union wurde ausgezeichnet für ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte. Wie wichtig sind diese Ideen heute noch, muss man fast sagen? Wird es ja fast nur noch daran erinnert, wenn es mal wieder einen Preis gibt?
Nein, das denke ich nicht. Der Friedensgedanke hat nichts an Aktualität verloren. Wir sind uns nur dieses Friedens, den wir in Europa haben, manchmal zu bewusst und nicht bewusst genug, so muss man vielleicht besser sagen. Er wird als zu selbstverständlich betrachtet. Meine Kinder sind aufgewachsen in Frieden, in Freiheit, in einem Land, in dem Rechtsstaatlichkeit und Demokratie an der Tagesordnung sind. Und das gilt eben nicht nur in Deutschland, sondern Gott sei Dank mittlerweile in ganz Europa, nicht nur im Westen, weil anfangs nach dem Krieg hat natürlich genau die Umsetzung und Etablierung dieser Werte ausschließlich im Westen Europas stattgefunden. Mittlerweile sind wir zum Glück vereint. Und ich kann nur sagen, wir nehmen uns manchmal vielleicht zu schwach wahr, denn umgekehrt gesprochen, von außen werden wir wesentlich stärker betrachtet, denn all das, was ich gerade genannt habe, da wäre so mancher Kontinent froh, wenn er nur einen Teil dessen verwirklicht hätte. Und wenn wir auf die Nachrichten schauen, in die Zeitungen blicken und die Nachrichten verfolgen in Afrika, in Nordafrika, in Syrien als Beispiel, dann wissen wir, dass wir hier Großartiges vollbracht haben. Aber genau darin gilt es auch weiterzumachen.
Herr Franzius, das Europäische Haus, davon träumten oder träumen ja viele. Wir wissen heute, dass es ein bisschen wackelt, aber wir wollen ja zunächst mal darüber sprechen, wie fest ist das Fundament, auf welchem stehen wir da? Auch an Sie nochmal die Frage, worin sehen Sie die größten Erfolge, ja vielleicht auch die größten Schätze der europäischen Gemeinschaft?
Ja, ich kann anknüpfen an das, was meine Vorredner schon gesagt haben. Ich denke in der Tat, das Freizügigkeitsrecht ist ein wichtiges Recht, das es uns erlaubt, überall in Europa zu studieren, den Arbeitsplatz aufzunehmen. Das ist heute für die jüngere Generation eine Selbstverständlichkeit. Und man muss doch sehen, dass das erkämpft worden ist. Und das scheint mir doch ein großer Verdienst der Europäischen Union zu sein. Ich würde aber auch anknüpfen an die Friedensidee. Die Friedensidee, das kommt so ein bisschen altbacken daher, ist aber dennoch die Grundlage dafür, dass wir Konflikte in Europa zivilisiert im Rahmen des Rechts austragen. Sodass ich also denke, der größte Erfolg der Europäischen Union ist die Transformation des Nationalstaates in einen Mitgliedstaat. Wir sind nicht mehr ein machtversessener Nationalstaat, der auch zum äußersten Mittel des Krieges greift. Wir sind ein Mitgliedstaat inmitten der europäischen Völker, die sich wechselseitig beobachten und wechselseitig dazu beitragen, dass friedliche Lösungen für die Austragung von Konflikten gewählt werden. Das ist das größte Verdienst der Europäischen Union bis heute.
Sind das denn auch Themen, Frau Lorenzen, weil Sie bieten Seminare, Sie bieten ja unterschiedliche Dinge, gerade für die jüngere Generation, also 16- bis 28-Jährige an. Sind das Themen, die Sie auch gerade besprechen, sind die auch von Interesse bei den jungen Leuten?
Ja, selbstverständlich. Also gerade die Frage, wieso machen wir das eigentlich? Warum gibt es die EU? Ist natürlich die Anfangsfrage, mit der wir in jedes Seminar jetzt für Schülerinnen und Schüler gehen, die sich damit jetzt im Rahmen ihres Unterrichts zum Beispiel nicht beschäftigen. Und da würde ich auch sagen, die Gründungsmotivation und das Friedensprojekt Europa, das ist nach wie vor die wichtigste Idee und die hat auch nichts an Reiz verloren. Dass man dann natürlich weitergeht mit das allein ökonomisch motivierte Freihandelsprojekt. Das ist auch das, was komplizierter ist, was komplex ist, unter dem kann man sich nicht so richtig was vorstellen. Da wird es dann schwierig, Europa zu vermitteln.
Aber das haben Sie auch gerade gesagt, Herr Griechbaum. Also Ihre Kinder sind in Friedenszeiten aufgewachsen, kennen ähnlich wie Frau Lorenzen ein mittlerweile fast grenzenloses Europa, in dem man sich frei bewegen kann, in dem man studieren kann, in dem man arbeiten kann, in dem man reisen kann, ohne dass man an sichtbare Grenzen noch stößt. Und Sie haben auch gesagt, wenn man von außen auf Europa schaut, und Sie haben ja nun häufig auch ausländische Gäste, dann werden wir sehr viel mehr wahrgenommen, auch mit dem, was erreicht wurde. Heißt das andersrum gefragt, die Vorzüge oder auch die Erfolge der EU werden zu schlecht, zu wenig kommuniziert?
Da muss ich sicherlich noch einiges verbessern. Das ist wahr, denn in der Tat, wenn wir über Krisen reden, dann dominiert das natürlich die Tagesaktualität und die Tagespolitik. Auf der anderen Seite, weil wir gerade auch die Werte, auch den Friedensgedanken beschrieben haben, es ist ähnlich wie in einem Haus. All diese Werte und vor allem auch der Frieden sind gewissermaßen das Fundament. Und wenn man in diesem Haus lebt, dann macht man sich wahrscheinlich nicht jeden Tag bewusst, ob das Fundament jetzt trägt oder nicht trägt. Man verlässt sich ganz einfach darauf und stellt das natürlich nicht jeden Tag in Frage. Um alle Herausforderungen auch tagtäglich zu lösen, egal ob das jetzt die Stabilisierung innerhalb der Eurozone angeht oder, dann werden wir das in der Tat immer nur, Sie hatten es auch vorhin erwähnt, in diesem friedlichen Zusammenwirken auch schaffen. Und wenn wir uns das auch vor Augen führen, wenn wir das beherzigen, dann ist auch noch sehr vieles möglich. Denn die Geschichte muss weitergehen und wird weitergehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir am Ende dieses Jahrhunderts gerade noch 4% der Weltbevölkerung in Europa ausmachen. Mit anderen Worten, 96% leben woanders. Wenn es also darum geht, Herausforderungen, Probleme zu lösen, beispielsweise die Überwindung auch des internationalen Terrorismus, Großforschungsvorhaben, was es auch immer sei, jedes Land in Europa wäre für diese Herausforderungen zu klein und sei es auch noch so groß.
Gerade vor dem Hintergrund, Herr Franzius, fragt man sich aber, warum so wenig Bürgerinteresse an Europa haben. Wenn wir uns alleine mal die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen angucken, 2009 wurde gewählt, da haben gerade mal 43% auch von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Was ist das? Was ist da für eine Schere? Es gibt viele begeisterte Europäer, aber es drückt sich so selten aus.
Ja, einerseits versucht die Europäische Union mit allerlei Symbolik den Bürgerinnen und Bürgern näher zu kommen. Es sind genau die Symbole, die heute im Vertrag von Lissabon nicht mehr enthalten sind, die der ursprünglich vorgesehene Verfassungsvertrag hatte. Und ich meine, dass die Bürgerinnen und Bürger von einer solchen Symbolpolitik nicht sonderlich viel halten. Wenn die Wahlbeteiligung zum Europäischen Parlament so niedrig ist, dann hat es schlicht und ergreifend etwas damit zu tun, dass die Bürger sehr genau wissen, dass ihr Votum folgenlos bleibt. Solange die Wahl zum Europäischen Parlament keine Konsequenzen hat, solange die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Wahlentscheidung nicht Einfluss nehmen können auf die langfristige Ausrichtung der Europapolitik, solange wird Europa nicht demokratischer sein. Und solange wird Europa auch nicht näher an die Bürgerinnen und Bürger heranrücken. Mit anderen Worten, man muss versuchen, weniger Symbole, mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, der Unionsbürger. Sie hatten die Unionsbürgerschaft ja angesprochen. Es muss den Bürgern erklärt und signalisiert werden, dass ihre Wahlentscheidung für beispielsweise die Wahl der Regierung, die Wahl der Kommissionsspitze Folgen hat.
Also, dass sie was bedeutet, ne?
Dass sie was bedeutet. Sie könnte etwas bewirken, wenn das Europäische Parlament die Möglichkeit hat, mit der Mehrheit auch den Präsidenten der Europäischen Kommission zu benennen. Sodass es nicht mehr so läuft, wie es noch heute der Fall ist, dass der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, aushandeln, wer wird der nächste Präsident der Kommission, dass die Mehrheit im Europäischen Parlament darüber entscheidet. Das mag ein deutsches Modell sein, das entspricht unserem Modell eines parlamentarischen Regierungssystems. Ich weiß, dass in Frankreich allergrößte Probleme bestehen. Möglicherweise wird das auch nicht durchsetzbar sein, aber als regulative Idee, ich habe lange darüber nachgedacht, bleibt es das Modell, das vermutlich am besten geeignet ist, Europa näher an die Bürgerinnen und Bürger heranzubringen.
Über Folgen dessen, was wir auch gerade als Krise erleben und auch mögliche Lösungen, wollen wir gleich noch sprechen. Frau Lorenzen, noch ein Abschlusssatz vielleicht zu dem Thema, wo wir gerade waren, also Bürgerinnen und Bürger. Wir haben das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben darüber gesprochen, dass die Wahlbeteiligung, also wenn man mal daran auch Interesse messen möchte, relativ gering ist. Erleben Sie dann bei der jüngeren Generation so etwas wie ein europäisches Wir-Gefühl? Sie haben es ja so ein bisschen angedeutet, dass bei Ihnen schon Nationalität eine weniger wichtige Rolle spielt als vielleicht noch in meiner Generation.
Also das würde ich auf jeden Fall auch weiterhin unterstützen, dass das in der Tat so ist, dass Nationalstaat als sich, als Konzept schon ein bisschen outdated ist, würde ich sagen, auch wenn man jetzt darüber in Schulen spricht. Aber es ist natürlich trotzdem, was man mitbekommt und jeden Tag liest, ist das Entscheidende oder im Fernsehen sieht oder worüber die Eltern sprechen. Und das sind nach wie vor ganz oft nationale Debatten und die nationale Brille. Und da muss der Nationalstaat jetzt gar nicht so nah an meiner eigenen Identität dran sein, sondern da bin ich eher Berlinerin als erstes und dann irgendwie vielleicht Spanierin, weil ich 2 Jahre in Spanien gelebt habe. Aber wichtig ist trotzdem, dass worüber alle sprechen, ist eine Interpretation, die ganz oft doch immer noch die Tendenz hat, die nationale Interpretation zu sein.
Da ist sicherlich auch Aufgabe der Politik oder der Politiker, Herr Kriechbaum, diese Schere, sag ich mal, die immer noch häufig vorherrscht, wir können es nachher auch noch ein bisschen vertiefen, zwischen nationalem Interesse und europäischem Interesse, das ist nicht deckungsgleich immer, aber man kann es sicherlich auch mehr zusammenbringen, als es häufig in der auch deutschen Politik getan wird.
Das ist sicherlich richtig. Nur ich glaube, um auch noch mal an das anzuknüpfen, was Herr Dr. Franzius gesagt hatte. Der Bürger möchte gerade auch, dass Europa sich um die Anliegen kümmert, die Europa besser wahrnehmen kann als jeder Nationalstaat. Ich glaube nicht, dass der Nationalstaat überflüssig geworden ist, sondern das, was über die Kraft des Nationalstaates hinausgeht, genau darüber und darum muss sich Europa kümmern. Es ist aber ein Punkt, bei dem ich Ihnen ausdrücklich zustimmen möchte. Im Augenblick ist das Initiativmonopol, Gesetzesinitiativen auf den Weg zu bringen, bei der Kommission. Und ich persönlich würde mir wünschen, und das würde die Arithmetik in der Tat verändern, dass dieses Initiativrecht auch für das Europäische Parlament gilt.
Herzlichen Dank für diese erste Runde. Wir unterbrechen jetzt kurz für die aktuellen Schlagzeilen und hören uns dann gleich wieder. Die EU und der Vertrauensverlust. In Europa stirbt die Demokratie oder fragt das Volk. Drei Schlagzeilen aus den letzten Monaten, drei Titel, die ziemlich gut verdeutlichen, in welchem Spannungsfeld sich europäische Politik in diesen Tagen bewegt oder wie sie gesehen wird. Mit der Eurokrise haben nationale Parlamente in Europa an Macht verloren. Europäische Institutionen wie der Rat, die Eurogruppe oder auch die EZB sind mächtiger und einflussreicher geworden. Und viele fragen sich, wohin soll das führen? Ein Unbehagen macht sich breit, wohl auch, weil sich die Länder, die in die Schuldenfalle geraten sind, sie fühlen sich ausgeliefert und erleben einen Kontrollverlust, beklagen ihn, denn sie müssen Auflagen erfüllen. Nur dann können sie auf Hilfen hoffen. Wieder noch anders entgegnen die, die zu den Gebern gehören und treten für Schuldenbremsen in allen Verfassungen der Euroländer ein, die Überwachung nationaler Haushalte durch die Kommission oder sogar Durchgriffsrechte für einen Währungskommissar. Die Europäische Union ist also längst zu einem Gefüge ganz unterschiedlicher Geschwindigkeiten geworden. Und die Frage ist, wie demokratisch ist dieses Gefüge? Forum der Debatte im Inforadio, Demokratie auf Abwägen. Wohin steuert die Europäische Union? Heute mit Gunter Kriechbaum von der CDU, Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Hanna Lorenzen, Projektleiterin bei der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa und Claudio Franzius, Experte für europäisches Recht. Krisen hat die Europäische Union allein in den letzten 10, 12 Jahren viele, viele durchlebt und auch überlebt. Ich erinnere nur an die Verfassungskrise, verbunden mit der Vertrauenskrise. Dann gab es eine Führungskrise und eine Kommunikationskrise. Frau Lorenzen, befinden wir uns denn jetzt in einer Demokratiekrise?
Zumindest würde ich schon immer sagen, dass wir uns am Scheideweg befinden, dass es in die eine oder andere Richtung gehen kann. Dass die Diskussion jetzt wirklich ansteht, wollen wir das so weitermachen wie bisher, dann bedeutet das wahrscheinlich auch jetzt in der Krise Anpassungen vorzunehmen, die wirklich nur kurzfristig sein dürfen und wo wir aufpassen müssen, wo wir uns langsam auf dünnem Eis bewegen. Oder sagen wir, okay, wir haben jetzt hier gemerkt, wir brauchen ein anderes Gefüge, wir brauchen wirklich eine andere Struktur, wir brauchen eine andere Demokratie in Europa. Und mein Gefühl ist schon, dass es in die letztere, in die zweite Richtung geht.
Ja. Also es ist eine Zeit, in der möglicherweise auch Weichen gestellt werden oder sich auch die Union bewegen muss. Herr Kriechbaum, die Wirtschafts- und Währungskrise hat natürlich Spuren hinterlassen. Verstehen Sie, wenn immer mehr Bürgerinnen und Bürger die EU in jüngster Zeit fast nur noch als einen Euro-Rettungsverein wahrnehmen?
Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass genau die ganzen Diskussionen ausgehend von Schuldenkrisen in Mitgliedstaaten der Eurozone zu einer tiefen Verunsicherung der Menschen geführt hat, auch bei uns gerade in Deutschland. Denn die Menschen fragen sich, speziell auch hier im Land, ist denn mein Geld noch sicher? Kann ich mich noch darauf verlassen, dass es auch morgen noch denselben Wert hat wie heute? Und da muss man in der Tat, weil wir auch im ersten Teil von der Kommunikation gesprochen haben, immer wieder auch erklären, dass gerade wir diejenigen sind, die vom Euro maßgeblich profitieren. Denn der Euro ist stabiler als die D-Mark je war, was ablesbar ist an den Inflationsraten. Wir dürfen nicht vergessen, der Euro, die Entscheidung, den Euro einzuführen, geschah mit dem Vertrag von Maastricht. 20 Jahre her. Euro, den haben wir jetzt etwas mehr als 10 Jahre in unseren Portemonnaies und vieles von dem, was wir in den letzten vor allem 3 Jahren gemacht haben, ist eigentlich, dass wir im Zeitraffer das nachgeholt haben, was wir vernünftigerweise mit dem Vertrag von Maastricht schon hätten tun müssen. Damals hatte man dazu die Kraft nicht.
Sie haben gesagt, da ist Vertrauen verloren gegangen. Die Leute sind auch verunsichert, auch die Deutschen sind verunsichert angesichts der Lage im Moment. Und häufig werden natürlich auch Fragen verbunden mit einer ganz schmerzlichen Erkenntnis. Das, was da in Brüssel oder Straßburg entschieden wird, worüber die sich unterhalten, verstehe ich gar nicht mehr. An Sie als deutschen Parlamentarier die Frage, fühlen Sie sich immer ausreichend informiert?
Ja, und das kann ich deswegen auch sagen, weil natürlich vielfach über Demokratiedefizite genau in diesen Tagen diskutiert wird. Es gab noch nie eine derart starke Parlamentarisierung der Europapolitik wie heute. Nur müssen wir eines unterscheiden. Die nationalen Parlamente ticken völlig unterschiedlich bei uns in der Union. Der Bundestag hat speziell in der Europapolitik lange Zeit für seine Mitwirkungsrechte gestritten. Das ist auch gut so. Wir sind nicht der Schoßhund einer Regierung. Und das bedeutet, wir hatten auch schon vor dem Vertrag von Lissabon, wir hatten auch schon vor dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes unsere Mitwirkungsrechte niedergelegt in einer Zusammenarbeitsvereinbarung, gewissermaßen eine Art Vertrag zwischen Bundestag und Bundesregierung, weil traditionell die Außen- wie die Europapolitik über Jahrzehnte hinweg von der Exekutive geprägt waren. Und das ist namentlich für die Europapolitik anders geworden. Und wir werden nicht nur gut informiert, wir werden vor allem sehr zeitnah informiert, wenn beispielsweise Eurogruppentreffen sind, wenn ECOFIN ist oder andere Veranstaltungen, dann unmittelbar im Anschluss werden wir durch den Finanzminister oder seinen Staatssekretär in telefonischen Obleuterunden auch unterrichtet.
Na gut, aber auch hierzulande war es so, und ich erinnere an das Verfassungsgericht, das verhindert hat, dass ein Geheimgremium über die deutsche Beteiligung an europäischen Rettungsaktionen entscheidet. Auf EU-Ebene ist es dann die Troika, die besteht aus der EZB, der Kommission oder dem IWF, die dann das Sagen hat. Jetzt hat erstmal Herr Franzis das Sagen. Gerne. Sehen Sie darin eine Gefahrenproblem? Also gerade wenn wir das jetzt nochmal nehmen. Ich meine, hier sind es auch Verfassungsgerichte, die dann den Politikern auch wieder ein bisschen Einhalt gebieten.
Ich weiß, das ist ein heikles Thema. Ich möchte aber daran erinnern, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestags aus den Sommerferien zurückgeholt wurden, um die Begleitgesetze zum Vertrag von Lissabon nachzubessern. Das war die Folge des berühmt-berüchtigten Lissabon-Urteils des Bundesverfassungsgerichts, das in gewisser Weise den Bundestag ein wenig treibt. So hat es manchmal den Anschein. Das kann man durchaus kritisieren. Das würde ich auch kritisieren. Aber die Krise hat gezeigt, dass es zwei Strategien gibt, wie man sie zu meistern versucht. Die eine Strategie ist die Strategie der Staats- und Regierungschefs. Die treffen sich in Brüssel, hinter verschlossenen Türen. Genannt wird das neue Unionsmethode von der Bundeskanzlerin. Wie sollen derartige Entscheidungen demokratisch legitimiert werden? Das Europäische Parlament, so sagt es, dessen Präsident sitze dabei am Katzentisch. In der Tat, wenn der Europäische Rat handelt, also die Staats- und Regierungschefs gemeinsam, dann sind sie verantwortlich gegenüber den nationalen Parlamenten. Aber in den nationalen Parlamenten wird eine nationale Sicht auf Europa gespiegelt. Und ich würde doch mal meinen, dass es allein über die nationalen Parlamente nicht geht. Zumindest müssten die nationalen Parlamente eine europäische Rolle suchen. Und manchmal denke ich, könnte man die nationalen Parlamente, könnte man den Deutschen Bundestag nicht dahin bringen, die von ihm zu kontrollierende Regierung, das wäre in Deutschland die Bundesregierung, dahingehend zu verpflichten, auf der Brüsseler Ebene nur solchen Entscheidungen zuzustimmen, die auch europäisch gerechtfertigt werden können, also auch gegenüber den Griechen gerechtfertigt werden können.
Also dann sind wir bei dem Punkt, sozusagen auch eine europäische Gesamtsicht auf die Dinge zu haben und nicht nur die nationale Sicht.
Und das ist die zweite Strategie. Denn parallel zur Erarbeitung des Fiskalvertrags, ESM und alles das, was es da so gibt, alles zwischenstaatlich, intergouvernemental, so nennt man das auch, parallel dazu haben die europäischen Organe mit der klassischen Gemeinschaftsmethode versucht, so etwas aufzubauen wie eine Wirtschaftsregierung. Man sagt Economic Governance, weil man Regierung den Begriff vermeiden möchte. Das ist die Idee eines Sparkommissars, eines Finanzministers, einer starken Persönlichkeit verortet in der Kommission, was ein erhebliches demokratisches Defizit birgt. Denn wem soll der Kommissar verantwortlich sein? Das kann und darf nur das Europäische Parlament sein.
Frau Lorenzen, ganz aktuell, Kommissionspräsident Barroso hat dieser Tage Fehler eingeräumt im Krisenmanagement. Er sagt, und darüber haben wir eben auch schon gesprochen, er sagt, man hat nicht vermocht, wirklich zu erklären, was passiert und um Unterstützung zu werben. Und was ich auch ganz interessant fand, er fordert auch auf, sich von inakzeptablen Vorurteilen zu verabschieden. Das erinnert ja nun noch eher an einen Punkt, den wir bis jetzt noch gar nicht diskutiert haben, nämlich auch sowas wie Solidarität innerhalb der Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist nicht nur eine Gemeinschaft der Nehmenden, solange es einem gut geht, sondern sicherlich auch eine der Gebenden. Sehen Sie, dass europäische Solidarität auch ein bisschen in Schieflage geraten ist? Gab es die nie? Kann es die nie geben? Was denken Sie?
Also ich denke, dass es die in der Tat geben kann, aber dass man dann auch ganz klar machen muss, wovon man spricht. Und ganz oft stößt man an diesen Widerspruch in Bezug auf die EU ganz viel über Effizienz spricht, über Wettbewerbsvorteile, ganz viel auf der es bringt uns was Ebene der Diskussion, was auch richtig ist und was auch immer richtig war. Und da kommen wir aber dann ganz selbstverständlicherweise an ein Überzeugungsproblem, wenn es dann mal schwierige Zeiten gibt und man ganz klar sagen muss, jetzt läuft es gerade nicht gut. Und ich denke auch mal sagen kann, vielleicht läuft es in 10 Jahren wieder mal 5 Jahre nicht gut. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das passieren wird und immer weiter passieren wird. Und da muss man dann ganz klar sagen, dann muss man auch die Debatte klar führen. Und ich denke, dass die Bürgerinnen und Bürger in Europa diese Debatte auch vertragen können. Nämlich, dass es immer wieder harte Zeiten geben wird und dass die EU dann für einzelne Staaten auch mal bedeutet, dass es schwierig wird.
Naja, man kann ja auch sagen, Herr Kriechbaum, in Krisenzeiten muss man die Frage stellen können, ob zum Beispiel schnelles Eingreifen, rasche Lösungen und die Zeiten hatten wir ja nun in der jüngsten Vergangenheit, nicht auch zum Teil mit Demokratieverlusten bezahlt werden dürfen. So, das kann aber dann immer nur kurzfristig sein und vor allem, es muss transparent gemacht werden. Und das ist ja das, was im Moment auch so häufig beklagt wird, die Transparenz fehlt.
Also ich könnte schon der ersten These nicht zustimmen, dass es zu einem Demokratieverlust führen dürfte. Und es führt auch nicht dazu.
Aber die Beispiele, die Herr Franzius gerade genannt
hat, deswegen kann ich dem natürlich auch nicht zustimmen.
Dann sind wir gespannt, was Sie darauf sagen.
Ich kann an der Stelle nur so sagen, die Bundesregierung kann faktisch keine Entscheidung treffen, ohne dass der Deutsche Bundestag heute dem auch zugestimmt hätte, und zwar zuvor. Das gilt im Übrigen nicht nur in diesen Fällen. Wir werden jetzt in Kürze uns dahingehend positionieren müssen, ob wir zustimmen, dass jetzt Beitrittsverhandlungen mit Serbien aufgenommen werden, ja oder nein. Das wird ohne ein Votum des Deutschen Bundestages nicht laufen. Nicht laufen. Und das gilt für alle diese Maßnahmen. Und letztlich, egal welcher Minister es ist, auch gerade natürlich der deutsche Finanzminister, er muss ja genau die Politik auch ständig wieder gegenüber dem Parlament verantworten und auch darstellen. Aber wie gesagt, durch das Recht der Stellungnahmen, durch das Recht mit unserer Position auch die Bundesregierung zu binden, ist der Deutsche Bundestag heute, was die Europapolitik angeht, in allen Mitwirkungsrechten nicht nur weiter denn je, sondern auch sehr, sehr stark eingebunden. Zweite Bemerkung noch, was natürlich die Gemeinschaftsmethode angeht und die Rolle des Europäischen Parlaments. Es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen dem Deutschen Bundestag und dem Europäischen Parlament. Da mache ich gar keinen Hehl daraus. Das heißt, man könnte sagen, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wir als nationales Parlament, als Deutscher Bundestag, haben natürlich ein gewisses Interesse daran, dass die Dinge natürlich im Rat bleiben, weil wir eben keinen Zugriff haben und keine Kontrollmöglichkeit haben auf die einzelnen Kommissare. Das ist natürlich aus der Sichtweise des Parlamentariers des Europäischen Parlaments ganz anders, weil die natürlich den Hebel auf die Europäische Kommission haben, und zwar spätestens mit dem Haushaltsrecht. Das heißt, hier sind die Wirkungsmechanismen, die politischen Wirkungsmechanismen einfach anders. Es gibt da kein besser oder schlechter, aber sie sind anders und deswegen haben wir natürlich, gebe ich offen zu, ein gewisses Interesse an der Ratsmethode. Dritte Anmerkung, was die Solidarität angeht. Ich denke, gerade Deutschland hat sehr viel Solidarität gezeigt in den letzten Jahren, aber auch sehr viel Solidarität bekommen. Vor allem exakt in den Jahren direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin bis zum heutigen Tage nicht davon überzeugt, dass wenn es ein Referendum, einen Volksentscheid gegeben hätte, in den anderen Ländern, in den anderen 5, den Gründungsstaaten, ob Deutschland Mitglied dieser Gemeinschaft sein soll, ob in allen anderen Mitgliedstaaten dieses Votum eine Mehrheit gefunden hätte. Ich bin nicht davon überzeugt. Ich denke nicht nur an Frankreich, beispielsweise auch Niederlande etc. Wir haben sehr viel Solidarität empfunden.
Völlig richtig.
Solidarität gegen Solidität, denn man könnte das Bonmot bedienen. Freundschaft heißt nicht, dass nur der Freund schafft. Wir wollen natürlich auch auf der umgekehrten Seite, dass die Länder ihrerseits die Reformen anpacken, die auch zumutbar sind, erforderlich sind. Dann bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich und es hat sich schon viel bewegt, dass es auch in den Ländern vorwärts geht.
Genau. Herr Franzius, Sie sitzen auf Dingen, die Sie gerne entgegnen möchten.
Nein, ich denke nur manchmal auch an eine Überforderung des Deutschen Bundestags. Schauen Sie, der Deutsche Bundestag hat erstmals in seiner Geschichte so etwas aufgebaut wie eine eigene Parlamentsverwaltung, die aber politische Entscheidungen trifft, politische Wertungen trifft zur Entlastung der parlamentarischen Arbeit. Ähnliche Entwicklungen sehen wir in Frankreich. Wir sehen es eigentlich überall. Ich bin nicht für die Abschaffung des Rates. Um Gottes Willen, nein. Das, was die Ästhetik der Europäischen Union ausmacht, ist diese doppelte Rolle des Bürgers. Der Bürger ist einerseits Angehöriger eines europäischen Volkes, Staatsangehöriger, und wählt das nationale Parlament. Völlig legitim. Die europäischen Bürger, so formuliert es Jürgen Habermas, haben gute Gründe, im Nationalstaat in der Form des Mitgliedstaates weiterhin den konstitutionellen Garanten für Recht und Freiheit zu sehen. Aber neben der Rolle als Angehöriger eines europäischen Volkes bin ich auch Unionsbürger und wähle das Europäische Parlament. Das ist diese doppelte Rolle, mit der man sozusagen Europa weiterbauen könnte.
Wie man Europa weiterbauen kann oder welche Möglichkeiten es da gibt, welche Ideen auch gibt, darüber wollen wir gleich noch sprechen, Frau Lorenzen. Aber lassen Sie uns das nochmal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, was wir gerade diskutiert haben hier. Wir haben einige Defizite benannt. Wir haben sowohl über die europäische Ebene als auch über die deutsche Ebene gesprochen. Herr Kriechbaum sagt, die deutschen Parlamentarier waren noch nie so gut informiert und noch nie so gut eingebunden wie jetzt. Das sehen andere anders, auch Parlamentarier, nicht vielleicht der CDU angehörend, aber die beklagen schon auch häufig genug, dass sie weniger gut informiert sind. Wenn man das jetzt aber noch mal zusammenfasst und wir auch vor dem Hintergrund ja dieser immensen Schuldenberge und Rettungsschirme und ich weiß nicht, was wir alles in Europa aufgespannt haben, diskutieren, ist jetzt die Zeit gekommen, wo man sagen muss, okay, wir müssen auch Demokratie, wir müssen auch Strukturen für Europa neu denken.
In einem zweiten Schritt bestimmt. Ich glaube, wir müssen da einmal langfristig denken und einmal wirklich in der kurzfristigen Zeit, wie wir jetzt auch noch sagen, wir sind jetzt noch in der Krisenbewältigung. Ich denke schon, dass das zwei Paar Schuhe sind, wie man die Frage angehen muss. Und jetzt nochmal von der Sicht der jungen Menschen, die ich tagtäglich treffe, gesprochen, was als allererstes klar werden muss, ist, wo kommen wir eigentlich vor? Und da bin ich auch ganz auf der Seite von Herrn Francis, dass es unklar ist in der Kommission, wo kommen wir da vor? Wie hängt das zusammen? Das ist was, da muss man unglaublich viel Arbeit reinstecken, dass das da ist. Und man hört Brüssel und wo Deutschland tatsächlich vorkommt. Man sieht das Gesicht von Merkel am Ende aus einem Raum rauskommen. Das ist das, wo man Deutschland vorkommen sieht. Aber dass Deutschland und in deutsche Interessen und die deutschen Bürger in ganz vielen Strukturen drin sind schon in der EU. Das ist ja was von Anfang an nicht da ist als Wissen. Und da denke ich, ist die Krise jetzt gerade ein sehr guter Punkt, darüber zu sprechen, weil jetzt plötzlich sind diese Grundwissensstrukturen da. Und jetzt kann man auf einer ganz anderen Ebene anfangen, darüber zu sprechen.
Wie die Europäische Union umgebaut werden könnte, welche Vorschläge es gibt, welche realistisch, welche auch völlig Wunschdenken sind, darüber sprechen wir gleich. Zunächst hören wir nochmal die aktuellen Schlagzeilen aus der Nachrichtenredaktion. Bundesstaat, Staatenbund, Europäische Republik, die Vereinigten Staaten von Europa. In der augenblicklichen Debatte über die Zukunft der EU sind viele Begriffe im Umlauf und viele Ideen auf dem Markt. Auch unsere Diskussion hat in Ansätzen gezeigt, Europa muss sich verändern. Ein Weiter-so wie bisher wird es kaum noch geben können. Es fragt sich nur, wie, in welche Richtung soll die Reise gehen. Wohin steuert die Europäische Union, ist unser Thema heute mit Gunter Kriechbaum von der CDU, Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Hanna Lorenzen, Projektleiterin bei der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa und Claudia Fransius, Experte für europäisches Recht. Herr Kriechbaum, das Ziel Vereinigte Staaten von Europa stand, wenn ich richtig informiert bin, bis 1992 im Parteiprogramm der CDU. Und für Helmut Kohl war der Vertrag von Maastricht, darüber haben wir ja auch schon geredet, der nur zu einer Währungsunion führte, im Grunde genommen sowas wie der Grundstein für die Vollendung der EU. Was ist von dieser Idee geblieben?
Naja, zunächst die Diskussion, ob jetzt Vaterland Europa oder Europa der Vaterländer ist ja noch etwas älter und wahrscheinlich schon eben so lang und so alt, wie es die europäische Einigung und Integration gibt. Wahr ist aber es natürlich, muss die europäische Integration weitergehen. Denn die krisenhaften Situationen, die wir in den letzten Wochen, ja in den letzten 3 Jahren vor allem auch beobachten mussten, sind ja nicht dadurch entstanden, dass wir ein zu viel an Europa gehabt hätten, sondern sie sind dadurch maßgeblich entstanden, dass wir ein zu wenig davon hatten. Wir hatten beispielsweise eine gemeinsame Geldpolitik, Aber wir haben sicherlich keine gemeinsame Wirtschaftspolitik, was ja jetzt das sogenannte europäische Semester in die richtigen Bahnen lenken soll. Deswegen, ja, die europäische Integration muss weitergehen. Sie muss sich vertiefen. Weil Sie die Vereinigten Staaten von Europa angesprochen haben, viele haben dann natürlich automatisch das Bild der Vereinigten Staaten von Amerika im Kopf. Und ich glaube, genau dieser Vergleich ist kein richtiger oder kein statthafter. Warum? Wir haben wesentlich mehr Sprachen, wesentlich mehr Kulturen. Es wären, wenn dann eines Tages Vereinigte Staaten sui generis, um dieses Fremdwort zu bemühen, die letztlich für sich selbst stehen. Aber es würde nicht um die Preisgabe der Kulturen und der Sprachen gehen am Ende, sondern um die Vertiefung der politischen Prozesse. Und ich glaube, das ist auch erforderlich, wenn wir in einem Zeitalter der Globalisierung bestehen wollen.
Naja, aber die Verfechter der Idee, Herr Franzius, sagen ja oder verweisen vielmehr auf den Plural. Sie sagen ja auch Vereinigte Staaten von Europa. Das heißt, es geht nicht um einen Einheitsstaat oder einen Superstaat, den Sie ja auch nicht wollen, sondern es geht um ein föderales Gebilde. Könnten Sie damit etwas anfangen?
Damit kann ich viel anfangen. Europa ist bündisch verfasst. Europa ist kein Staatenbund, auch kein Bundesstaat, sondern ein Bund. Mit erstaunlichen Parallelen zu dem, was einst der Norddeutsche Bund war. Also sozusagen eine föderale Urform, die aber nicht den gleichen Weg gehen muss, den einst der Deutsche Bund gegangen ist, nämlich in den Staat, in den Nationalstaat 1871 mit der Reichsverfassung, sondern wir brauchen den Staat nicht mehr als Ideal, als Finalität, um Europa demokratischer zu verfassen. Wenn man diese föderale Struktur nimmt, so wie wir sie jetzt haben, dann gibt es drei Optionen. Die eine Option ist eine Parlamentarisierung, also eine stärkere Rückanbindung der Kommission an das Europäische Parlament. Eine andere Option hat einer der letzten großen Europäer in Deutschland vermutlich, Wolfgang Schäuble, ins Gespräch gebracht bei der Karlspreisrede letztes Jahr. Die Direktwahl des Kommissionspräsidenten durch die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger. Da sträuben sich natürlich in Deutschland ein wenig die Nackenhaare. Hatten wir mit dem Reichspräsidenten nicht ein Problem. Aber das ist eine Option. Und in Frankreich, Präsidialverfassung, der Staatschef wird von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt, wird eine solche Idee möglicherweise viel eher Anklang finden als in Deutschland. Ich möchte nur warnen vor der dritten Option. Die dritte Option ist vielleicht die Option, die das Bundesverfassungsgericht im Kopf hat. Es gehe darum, Reservatsbereiche staatlichen Handelns abzustecken. Politische Primärräume, die dem europäischen Zugriff von vornherein entzogen sind. Das halte ich für problematisch. Weil das würde eine Statik implizieren, die dem Integrationsgedanken nicht gerecht wird. Wir wissen heute nicht, was nächstes Jahr oder in 2 Jahren möglicherweise an der Tagesordnung steht. Wenn wir da eine Grenze formulieren, eine harte Grenze formulieren, die nicht überschritten werden kann, weil es das Grundgesetz verbietet, dann würde man möglicherweise dem europäischen Integrationsgedanken Schaden zufügen.
Ein Stichwort würde ich gerne noch mal an Sie weitergeben, Frau Lorenzen, den Herr Franzius gerade aufgegriffen hat, direkte Demokratie. Auch das wird ja im Umfeld dieser vielen Modelle, dieser vielen Ideen immer wieder ins Gespräch gebracht. Direkte Demokratie, auch ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen?
Ja, also ich denke, da gibt es noch viel Spielraum in alle möglichen Richtungen. Also natürlich jetzt, wir haben immer in Deutschland ganz viel diese große Rede von dem einen Referendum. Ich würde da schon viel früher anfangen. Neue Medien, Online-Konsultationen sind von der Europäischen Union, von der Kommission schon ganz, ganz normal. Da könnte man zum Beispiel einfach mal ein bisschen die Stimmung abfragen. Das ist meines Wissens noch gar nicht im großen Stil passiert. Man hat immer nur große Angst, was rauskommen würde, würde man die Bürger mal direkt fragen. Aber man hat es eigentlich noch nicht so wirklich gemacht. Und bei dem ganz großen Referendum, ich würde da auch sagen, nehmen wir das mal raus, was wollen wir für immer und ewig, sondern bleiben wir mal ein bisschen auf dem Teppich und reden von den nächsten 10 Jahren. Fragen dort mal und vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern gleichzeitig in ganz Europa und am selben Tag. Das wäre zumindest mal auch ein Event, was vielleicht dieses Gefühl, wir sind Europäer, vielleicht mal für einen Tag wirklich bündeln könnte.
Ich sehe ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht von Herrn Kriechbaum. Sie nehmen die Idee gleich auf.
Ich nehme grundsätzlich alle Ideen auf. Nur unsere Verfassung ist gar nicht so starr, wie wir glauben. Es ist eine atmende Verfassung. Und ich finde es bis zum heutigen Tag bemerkenswert, wie damals im Herren-Chiemseer-Ausschuss, der Da wurde ja sozusagen das Grundgesetz geschmiedet, die Präambel auch mit verfasst wurde. Als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da war schon Europa vor die Klammer gezogen worden und damit eine klare Werteentscheidung getroffen, in welche Richtung sich diese Bundesrepublik Deutschland entwickeln sollte. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht von einem Schumann-Plan gesprochen, von einer EGKS, überhaupt von den europäischen Gemeinschaften. So ganz nebenbei gefällt mir im Übrigen dieser Name bis heute fast besser, die Europäische Gemeinschaft, als eine Europäische Union. Aber das ist nur in Klammer zu sehen. Ich denke, unsere Verfassung lässt sehr viel mehr zu, als wir mitunter denken. Und es gab sicherlich auch aus den Reihen des Bundesverfassungsgerichtes, um nicht zu sagen ehemalige Mitglieder des Zweiten Senats, Interviews, die vielleicht auch etwas missverständlich waren. An der Stelle sei es mir auch nachgesehen, wenn ich einmal sage, ich glaube, es wäre auch mitunter vernünftiger, wenn das Bundesverfassungsgericht sich nicht in Hintergrundgesprächen mit Journalisten üben würde, sondern sich auf seine ureigenste Aufgabe konzentrieren würde, Recht zu sprechen. Das ist nämlich das Feld der Judikative. Wir haben nämlich auch einen Grundsatz der Gewaltenteilung. Und seit John Locke und Montesquieu hat sich dieser bestens bewährt.
Das wurde jetzt auch gehört von den Verfassungsrichtern. Herr Franzius, ich würde gerne noch mal auf die europäische Ebene kommen. Sie haben eben schon so ein bisschen umrissen, Vorstellungen, die es gibt, dass sie natürlich in den unterschiedlichen Mitgliedsländern auch sehr unterschiedlich gesehen werden, auch vor dem historischen Hintergrund, vor dem aktuell politischen Hintergrund. Sehen Sie denn dennoch in der augenblicklichen Diskussion überhaupt ein Modell, wo Sie sagen können, das ist zumindest mal eine Idee, wo man relativ viele Mitgliedstaaten und wenn es auch nur die Euro-Länder zunächst mal sind, also die 17, wo man sie hin gemeinsam führen könnte?
Zehn Jahre wurde diskutiert über diese Frage. Angefangen mit der großen Rede Joschka Fischers an der Humboldt-Universität im Jahre 2000. Dann im Verfassungskonvent bis hin zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Also 10 Jahre haben sich Europäer, das sind Menschen gewesen aus den Regierungen, das sind Abgeordnete gewesen aus dem Europäischen Parlament. 10 Jahre hat man sich darüber Gedanken gemacht. Ein kleines Ergebnis war die Europäische Bürgerinitiative. Weltweit die einzige Form direkter Demokratie im überstaatlichen Kontext. Aus mehreren Mitgliedstaaten müssen sie 1 Million Unterschriften bekommen. Und dann kann eine Europäische Bürgerinitiative mit dem Ziel gestartet werden, die Europäische Kommission anzuregen, einen bestimmten Rechtsakt zu erlassen oder aber auf einen bestimmten Rechtsakt zu verzichten. Zum Beispiel die Privatisierung der Wasserversorgung. Auch wenn eine solche europäische Bürgerinitiative nicht erfolgreich sein sollte, weil die 1 Million nicht zustande kommt, allein der Umstand, dass wir ein solches Instrument haben, veranlasst dann manchen Politiker, bestimmte Pläne kritisch zu betrachten. Also ich denke, es gibt schon verschiedene Formen. Wir müssen uns nur verabschieden von der Vorstellung, dass wir unser politisches System, so wie wir es kennengelernt haben, so wie es sich bei uns in 200 Jahren entwickelt hat, 1:1 auf die europäische Ebene zu übertragen. Das geht nicht, weil jeder Mitgliedstaat sein eigenes System hat und gute Gründe hat, sein politisches System auch zu behalten, sodass es auf europäischer Ebene immer ein Kompromiss sein wird.
Ich darf da noch anfügen, die 1 Million hört sich natürlich sehr viel an. Auf der anderen Seite, wenn wir überlegen, dass unsere Europäische Union gegenwärtig auf ca. 500 Millionen Menschen besteht, ist die 1 Million im Internetzeitalter keine allzu hohe Hürde. Und ich möchte Ihnen da ausdrücklich zustimmen. Wir haben ja mit dem Vertrag von Lissabon eine ganze Reihe an Instrumenten bekommen. Wir dürfen einmal mehr nicht vergessen, der Globalisierungsdruck, der wird immer, immer stärker werden. Es sind andere Länder, andere Regionen auf dieser Welt, die längstens aufgewacht sind, die wir nach meinem Dafürhalten auch bis zum heutigen Tag restlos unterschätzen. Wir sind wirklich darauf angewiesen, als Europäer zusammenzustehen. Da wird noch vieles an weiteren Schritten erforderlich sein. Deswegen stimme ich auch Ihren Thesen ausdrücklich zu. Es muss weitergehen. Stillstand wäre in der Tat Rückschritt.
Stillstand kann es nicht geben. Frau Lorenzen, gucken wir uns noch mal an. Die Europäische Union ist sowas wie ein Experiment. Das heißt, es gibt keine Blaupause, es gibt auch kein Vorbild, an dem man jetzt messen könnte, wie erfolgreich oder wie erfolglos man war. Herr Kriechbaum hat gerade gesagt, Europa, das sind eben auch 500 Millionen Menschen, um die es auch geht, die mitgenommen werden wollen, die demokratisch repräsentiert werden wollen. Und wie kann es anders, wie kann es besser gestaltet werden?
Ja, also ich würde mich da meinen Vorrednern anschließen und vielleicht noch eine neue Perspektive insofern reinbringen, dass ich mir wünschen würde, dass es Normalität wird, auch im europäischen Kontext zu sprechen. Das wird ganz oft in Bezug auf die Medien gesagt, die nationale Brille. Ich sage das aber auch in Bezug auf die Politik. Da passiert es einfach noch viel zu häufig, dass es so ein bisschen rüberkommt, als wir gehen jetzt hier in den Sportwettkampf und wer kommt als Sieger raus. Und die Bürger bekommen das Ergebnis mit am Ende, aber nicht den Prozess, der dahinter stand. Und somit bleibt der europäische Kontext oft verschlossen. Wir haben die soziale Marktwirtschaft als wirklich was sehr eindeutig Europäisches, eine europäische Errungenschaft. Wir haben den Kampf gegen den Klimawandel, den wir uns wirklich gemeinsam verschrieben haben. Ich glaube, das sind Ideale, die noch wichtiger als Wettbewerbsfähigkeit in den Vordergrund gestellt werden müssen, als das, was es zu verteidigen gilt.
Herr Franzius, wie lässt sich die Kluft zwischen nationalen und europäischen Interessen besser überwinden? Schwierig. Ja, Sie haben auf die kulturellen Unterschiede hingewiesen. Wir haben in Europa auch viele Sprachen. Damit beginnt es schon mal. Wir wollen auch die Eigenheiten oder die Eigenarten der Länder ja nicht verlieren und nicht nivellieren. Aber
wir müssen versuchen, den Leuten zu erklären, warum Europa sexy ist.
Da sind Sie ganz bei unserem Bürgermeister, ja.
Warum das kein altbackenes Projekt ist, das in der Globalisierung ohnehin nur begrenzt trägt. Wir merken das in der Rechtswissenschaft. Das Europarecht hat längst nicht mehr die Bedeutung wie früher. Alle machen jetzt in Global Governance und gucken gleich auf die ganze Welt. Aber wie kriegt man dieses Europa, diese alte Idee, dieses alte Europa, wie kriegt man das sozusagen wieder irgendwie...
Ein bisschen schicker.
Schicker. Mehr Pep. Und ich würde versuchen, die Ästhetik der Europäischen Union oder die Ästhetik der Architektur der Europäischen Union dadurch zu erklären, dass es eben gerade gut ist, nicht zu wissen, wer den Friedensnobelpreis entgegennehmen soll. Denn es gibt nicht die eine Figur, es gibt nicht den Chef, es gibt nicht die Chefin in Europa. Das ist eben sozusagen der Witz Europas. Oder dieser alte Schnack, dass die Kommunikation zwischen Amerika und Europa gestört sei, weil man in Europa nicht wüsste, wen man anruft. Das ist die Ästhetik der Europäischen Union. Das ist die Vielfalt der Europäischen Union. Das ist auch der Wunsch der Menschen, nicht in Europa aufzugehen wie Zucker in Kaffee. So hat es mal Josef Isensee, ein berühmter Staatsrechtslehrer, gesagt.
Aber wir haben auch in der Diskussion gemerkt, wo die Grenzen sind angesichts großer Herausforderungen, auch großer Probleme, die zu lösen sind.
Ich würde halt nur davor warnen, die nationale Perspektive und die europäische Perspektive so miteinander zu verschmelzen, dass diese doppelte Abstürzung, die zweigliedrige Legitimationsstruktur, also einerseits die Rechenschaftspflicht gegenüber den Unionsbürgern und zugleich die Rechenschaftspflicht gegenüber den Staatsangehörigen. Das ist die Struktur der Union. Das haben wir in den 10 Jahren Reformdiskussion zustande gebracht. Und das gilt es jetzt ein Stück weit mit Leben zu füllen.
Herr Kriechbaum, wo soll für Sie die Reise in Europa hingehen? Wo sehen Sie Europa von heute an gerechnet in 10 Jahren? Wie sieht die Europäische Union dann aus? Noch so wie heute?
Ich hoffe nicht. Herr Dr. Franzius hat gerade richtigerweise darauf hingewiesen, der Vertrag von Lissabon birgt noch enorme Potenziale. Wir haben einen europäischen Auswärtigen Dienst als ein Beispiel. Jedes Land kocht im Bereich der Entwicklungshilfepolitik doch nach wie vor noch irgendwo sein Süppchen. Ich könnte viele weitere Beispiele nennen. Da muss ich deutlich mehr koordinieren, nicht nur die manchmal etwas nüchtern anmutenden Themen der Finanz- oder der Wirtschaftspolitik. Nein, wir müssen uns enger miteinander vernetzen. Und deswegen hoffe ich natürlich sehr stark, dass die Reise in diese Richtung auch weitergeht. Und noch einmal, die Herausforderungen, die sind eben auch außerhalb unserer Grenzen. Und das machen wir uns mitunter zu wenig bewusst. Dabei ist gerade die Europäische Union im Übrigen das Modell, was auch versucht wird, in anderen Ecken der Welt zu kopieren. Ich nenne mal als Beispiel nur Südamerika. Aber wir müssen uns unserer Stärken bewusst sein und dann können wir wesentlich mehr bewegen als in der Vergangenheit, wenn man vielleicht nicht nur die Tagesaktualität immer betrachtet, sondern was wir über die letzten Jahrzehnte erreicht haben. Wenn wir mal nicht den Film als solchen sehen, sondern wirklich mal Fotos nebeneinander legen, wie die Welt, wie Europa vor 10, vor 20, vor 30 Jahren aussah, aber eben auch, wenn man mal 70 Jahre noch zurückgeht und darüber hinaus, dann kann ich nur sagen, der Kontrast fällt umso deutlicher auf. Und wenn man genau das in die Zukunft projiziert, dann sieht man auch, welche Dynamik noch in dem europäischen Prozess auf uns wartet.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion bei Gunter Kriechbaum, CDU, Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Hanna Lorenzen, Projektleiterin bei der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, Claudio Franzius, Experte für europäisches Recht. Herzlichen Dank an die Europäische Akademie dafür, dass wir heute zu Gast sein durften. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Applaus